Kongo. Forscher suchen nach Ursache für rätselhafte Krankheit.
Bereits mindestens 67 Todesfälle. Kongo wegen unbekannter Krankheit in höchster Alarmbereitschaft.
Rätselhafte Krankheit fordert Dutzende Todesopfer in Zentralafrika.
Mutmaßliche Atemwegsinfektion.
Rätselhafte und tödliche Krankheit grassiert in Zentralafrika.
Das waren Schlagzeilen im Mai 2022. Eine neue Pandemie, während die andere noch nicht vorbei ist? Puh, ganz so schlimm ist es nicht gekommen. International hat sich die Lage wieder entspannt. Aber im August 2024 hat die WHO erneut eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausgerufen. Denn auch wenn die inzwischen Mpox genannte Krankheit zwar nicht durch ein neues Virus ausgelöst wird, ist eine Variante ausgebrochen, die zu schweren Verläufen führt. Und auch wenn die Mpox aktuell weit weg zu sein scheinen, im Kongo sind aktuell viele Menschen erkrankt. Und ganz so weit weg ist sie gar nicht.
Willkommen zu den Nachrichten am Mittag. Erster bestätigter Fall von Affenpocken in Deutschland.
Ausbruch in Großbritannien. Affenpocken verbreiten sich weltweit.
Oft stecken hinter Epidemien Viruserkrankungen, die durch neue oder mutierte bekannte Erreger ausgelöst werden. Und dann kommt ganz schnell die Frage auf, wie wird dieses Virus übertragen und wie wird die Übertragung durch unser Immunsystem beeinflusst? Solchen Fragen widmet sich Dr. Julia Port und sie hat sie auch schon für SARS-CoV-2 und Mpox beantworten können. Sie leitet die Nachwuchsgruppe Transmissionsimmunologie am HZI, in der sie Grundlagenforschung in einem relativ jungen Forschungsfeld mit der globalen Gesundheit verbindet. Mit ihr spreche ich in dieser Folge unter anderem darüber, was wir aus ihrer Forschung zur Übertragung von Mpox über Virusübertragung allgemein und damit auch über einen großen und wichtigen Teil der globalen Gesundheit lernen können.
Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi!
Ich sitze mal wieder in der Bibliothek des HZI, heute mit Dr. Julia Port. Freue ich mich sehr drüber. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo Julia, vielen Dank.
Genau, und wir duzen uns natürlich nicht nur, weil wir beide den gleichen Vornamen haben, sondern weil man das in der Wissenschaftscommunity so macht. Julia, wir waren ja irgendwie noch so mitten in der SARS-CoV-2-Pandemie, ne? Und damit einfach so total aware, ziemlich aufmerksam, was irgendwelche gesundheitlichen Dinge in der Öffentlichkeit angeht und gerade Infektionskrankheiten. Und dann kam auf einmal ein weiteres Virus auf den öffentlichen Radar. Mpox, die hießen damals noch anders. Warum wurde von der WHO jetzt bereits schon zum zweiten Mal eine internationale Notlage wegen der Mpox ausgerufen?
Im Prinzip zweimal aus dem gleichen Grund, aber auch nicht unbedingt aus dem gleichen Grund. Also erstens hatten wir das Jahr 2022 und dann jetzt gerade wieder 2024. Und im Prinzip aus dem definierten Grund, warum immer eine Gesundheitsnotlage ausgerufen wird, weil es steigende Fallzahlen gibt, man sich nicht ganz klar ist, warum der Ausbruch kein Ende nimmt und es im Prinzip eine internationale oder globale Gefahr gibt, dass Verlust an Menschenleben oder andere Verluste wirtschaftlichen Sinnes und so weiter so hoch sein könnten, dass es von internationaler Relevanz ist.
Und das hat ja auch, also zumindest 2022, durchaus auch Ländergrenzen, Kontinentgrenzen überschritten, ne?
Muss man genau, schon sagen. Also es ist im Prinzip eine der Kriterien, dass es international von Relevanz sein muss. Mhm. Ansonsten gibt es noch abgestuftere Varianten, die WHO aufrufen kann. Aber für internationale Relevanz muss es auch die internationale Gefahr darstellen.
Mhm. Und was ist das eigentlich für ein Virus, die Mpox? Gibt es da eine Verbindung zu den Pocken, wo man ja eigentlich dachte, die sind ausgerottet?
Ja, im Prinzip gibt es echt eine gute Verbindung zu den normalen Pocken.
Ui.
Oder zu dem, was wir als normale Pocken verstehen. Also Mpox ist eigentlich die Krankheit, ausgelöst durch das Mpox-Virus. Und wie du vorhin schon sagtest, das wurde inzwischen mal ein paar Mal umgenannt. Mhm. Aber im Prinzip sind es klassisch gesehen die Affenpocken, obwohl das ein bisschen falsch benannt ist. Nur weil man es zum Anfang das erste Mal in einem Affen gefunden hat, wurden es halt die Affenpocken. Aber Pocken sind im Prinzip über die Jahrtausende mit verschiedenen Säugetierarten oder auch prinzipiell einfach mit verschiedenen Tierarten koevolutionstechnisch angepasst worden. Mhm. An den Menschen, an den Affen, an die Kuh. Ist die gleiche Virusfamilie. Aber das, was wir als Pocken kennen, ist im Prinzip die Variante dieser Familie, die sich an den Menschen angepasst hat. Und Affenpocken oder Mpox hat sich an irgendein anderes Tier angepasst. Mhm. Und sind im Prinzip so eine Art Pendant, aber eben von einer anderen Tierspezies.
Und dann aber eben auch auf den Menschen, hat sich auch an den Menschen nochmal angepasst?
Soweit kann man nicht unbedingt sagen. Mhm. Also im Prinzip ist es noch eine klassische Zoonose. Es ist angepasst auf das bis jetzt noch nicht identifizierte Reservoir-Tier. Vermutlich irgendeine Affenart oder ein Nagetier. Mhm. Aber der definitive Beweis fehlt noch. Mhm. Und das ist die angepasste Tierart. Und im Prinzip alles andere ist noch so ein bisschen so der Beginn von einem Spillover von dieser Tierart auf den Menschen. Und ja, sie können von Mensch zu Mensch sich übertragen. Sie können sich auch von Affen auf anderen Affen übertragen. Aber noch gibt es nicht die definitiven Mpox-Stämme, die Menschen angepasst sind in dem Definitionsrahmen.
Und da sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, wie wird das eigentlich übertragen und wer ist da besonders gefährdet? Also Menschen können es auf jeden Fall bekommen, aber...
Genau, es können auch andere Tierarten es bekommen. Mhm. Da muss man ein bisschen differenzieren, wie es übertragen wird und wer es bekommen kann. Also ich hole mal ganz kurz aus. Im Prinzip gibt es verschiedene Kladen, Klade 1 und Klade 2. Und da nochmal die Subkategorien Klade 1a und Klade 1b und 2a und 2b. Und die Frage, wie sie es übertragt, ist ein bisschen verschieden für die verschiedenen Kladen. Mhm. Und ist verschieden, ob man davon ausgeht, dass man sich jetzt den initialen Spillover anguckt zwischen dem potenziellen Tierreservoir und dem Menschen. Dann sind es klassische Übertragungswege wie Hautverletzung, Schleimhautkontakt, weil interagiert wird mit dieser Tierspezies. Mhm. Das ist ganz anders, wie wenn man jetzt Mensch zu Mensch sich angucken würde, wo man über engen Körperkontakt, vielleicht auch über Kontakt mit Tröpfchen auf enger Distanz redet. Mhm. Immer über irgendwie offene Hautwunden, über die Schleimhäute und so weiter. Also da muss man irgendwie schon differenzieren, dass das eine eher der Spillover-Kontakt ist und das andere ist dann der Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Aber das ist nicht identisch.
Mhm. Und gibt es denn also unter den Menschen auch Berufsgruppe oder sowas, wo man sagt, die sind besonders gefährdet?
Also wenn man ganz klassisch Mpox sich anguckt, wie es die letzten 30, 40 Jahre war, waren eigentlich Kinder die am gefährlichsten dem Ganzen ausgesetzt waren, weil das wahrscheinlich aus zwei Gründen so die Risikogruppe war. Einmal, weil, wir haben ja vorhin gesagt, das sind tatsächlich Viren, die den klassischen Pocken ähneln, wie wir sie kennen. Und entsprechend gibt es auch die Vermutung, dass der Impfstoff, der gegen Pocken gegeben wurde, Mpox reduziert hat. Oder auch geschützt hat davor. Und entsprechend, je jünger man ist, desto weniger hat man die Chance, gegen Pocken geimpft worden zu sein. Mhm. Und zweitens sind es natürlich in endemischen Gebieten, also Zentralafrika und anliegende Regionen, hauptsächlich Kinder, die vielleicht Kontakt haben mit den Reservoirtieren. Mhm. Also deswegen die Gefährdung hauptsächlich von Kindern. Wenn man jetzt die Mensch-zu-Mensch-Übertragung anguckt, würde man eigentlich davon ausgehen, dass im Prinzip das Risiko für alle gleich ist, wenn man jetzt engen Körperkontakt sich angucken würde. Wenn du speziell nach Berufsgruppen fragst, ist jetzt in dem 2024-Ausbruch vielleicht die einzigen zwei Gruppen, die man nennen kann, Leute im Gesundheitswesen, weil die immer natürlich eine höhere Gefahr haben, weil sie im Gesundheitswesen arbeiten per se. Das hat jetzt aber mit Mpox nichts zu tun. Mhm. Und gegebenenfalls Leute, die als Sexworker unterwegs sind.
Weil es eben auch über Sexualkontakt übertragen wird, genau. Wie kann man sich denn davor schützen? Also gibt es eine Impfung dagegen?
Ja, es gibt eine zugelassene Impfung, sogar mehrere. Und jetzt ist natürlich noch der Versuch, weil die Impfdosen nicht ausreichen, noch auf dem als Emergency sozusagen andere Impfstoffe vielleicht zuzulassen und in die jetzt momentan in Afrika betroffenen Regionen zu bringen. Die Impfung funktioniert auch gut. Ansonsten kann man sich davor schützen, wie man sich vor praktisch jeder Krankheit schützen kann, die über engen Körperkontakt vermittelt wird. Mhm. Generelle Schutzmaßnahmen, also man kann sie natürlich immer treffen, aber das ist natürlich sehr einschränkend. Aber meistens würde man sagen, wenn man jetzt ein Betroffener ist, alles desinfizieren, Abstand halten, regelmäßig die Wäsche waschen auf hohen Temperaturen, vielleicht eine Maske tragen, weil man nicht ausschließen kann, dass es über Tröpfchen übertragbar ist und so weiter. Da ist jetzt nichts Spezielles dahinter. Mhm. Also im Prinzip klassische Maßnahmen, um die Umgebung um einen rum irgendwie sauber zu halten. Wenn man mit jemandem zusammenlebt, ich glaube, das wäre vielleicht der einzige Fall, wo man sagen würde, da ist jetzt jemand, der sich vielleicht schützen möchte, aktiv, vielleicht etwas mehr Abstand wahren und vielleicht nicht das gleiche Geschirr nehmen. Also klassisch einfach versuchen, nicht mit in Kontakt mit den Sachen zu kommen, wo die andere Person mit ihren Körperflüssigkeiten oder länger mit, also mit ihren Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen ist oder sich länger aufgehalten hat.
Okay, dein Forschungsschwerpunkt ist ja insgesamt die Verbreitung von Viren und du hast die Helmholtz Investigator Grants bekommen und leitest seit Mai 2024 auch die Nachwuchsgruppe Transmissionsimmunologie am HZI. Was sind so die Hauptziele dieser Forschungsgruppe?
Also im Prinzip ist das große Hauptziel, ein neues Feld zu gestalten, was es als solches definitionsmäßig eigentlich noch nie so wirklich gab. Und zwar die Forschung an Immunantworten mit der Forschung an Virustransmission zusammenzubringen. Weil das eine immer klassisch eigentlich eher in die Virusökologie gefallen ist oder in die Aerobiologie und das andere eben klassisch in die Molekularbiologie oder Humanbiologie. Und also groß gesehen möchte ich diese zwei Forschungsschwerpunkte zusammenbringen. Im Detail wollen wir im Prinzip beantworten, welche mukosalen Immunvorgänge entweder erworben oder angeboren im oberen und unteren respiratorischen Trakt stattfinden, um die Ausatmung von Viren zu verhindern. Mit dem Ziel, langfristig zu gucken, welche Therapien, welche Impfstoffe, welche nicht-pharmazeutischen Mitigationsstrategien wir entwickeln können, um die Ausatmung zu verhindern.
Das hast du es gerade schon mal angesprochen, mukosal, also etwas, was mit den Schleimhäuten zu tun hat. Und du hast nämlich Modelle entwickelt, um eben die Übertragung des Mpox-Virus, und da sind wir wieder, über die Schleimhäute zu untersuchen. Was waren da so die wichtigsten Erkenntnisse aus deiner Forschung?
Genau, wir wollten ein Tiermodell entwickeln, mit dem man verschiedene Expositionsrouten nachstellen kann, weil wir eigentlich die Frage verfolgt haben, rauszufinden, ob der 2022-Ausbruch von Mpox nur menschlichem Verhalten geschuldet war, eine Adaption von dem Virus an den Menschen oder einer intrinsischen Fähigkeit von dem Virus über Schleimhäute mittels Sexualkontakt sich zu verbreiten. Und im Prinzip war da wissenschaftlich gesehen im Prinzip zwei Sachen, die sich rauscharakterisiert haben. Einmal nur, wenn man jetzt mal Forschungsergebnisse anguckt, die Tatsache, dass das Virus unglaublich gut nach vaginaler oder analer Infektion in dem Tiermodell repliziert hat und auch wir Anzeichen dafür gefunden haben, dass das zu mehr Verbreitung und Transmission führen kann, wie wenn man es zum Beispiel eingeatmet hat oder über die Haut infiziert bekommen hat. Natürlich ist es ein Tiermodell, was man vielleicht nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen kann. Die zweite große wissenschaftliche Erkenntnis war, dass die Immunpathogenese, also wie krank die Tiere geworden sind und was ihre T-Zellen, B-Zellen gemacht haben, nach den verschiedenen Infektionsrouten anders aussah. Was auch spannend war, wenn man jetzt zum Beispiel darüber überlegt, wie Impfstoffe verabreicht werden müssten und so weiter. Darüber hinaus gab es aber noch so eine zweite Ebene, die ich recht wichtig fand, und zwar, dass wir einmal zu einem Tiermodell zurückgekommen sind, was vor Jahrzehnten mal in einer etwas schwer zu finden Publikation erwähnt worden ist. Und was ich ganz spannend fand, war eben die Tatsache, dass wir das sozusagen wieder zum Leben erwecken konnten und es auch funktioniert hat. Und tatsächlich aber auch erst funktioniert hat, nachdem wir die Routen so angepasst haben, dass sie tatsächlich dem menschlichen Verhalten entsprechen und nicht einer klassischen systemischen Infektion, die man vielleicht normalerweise im Feld zuerst versuchen würde.
Okay, was war das für ein Tiermodell?
Das ist die Vielsitzenmaus oder Mastomys natalensis genannt. Das ist eigentlich das Reservoir-Tier von Lassa-Fieber, also einem anderen endemischen Virus, was hauptsächlich in Nigeria vorkommt. In Afrika ungefähr so verbreitet wie hier die Hausmaus.
Okay. Und du hast es gerade eben auch schon mal gesagt, du versuchst eigentlich ein neues Forschungsfeld aufzubauen. Deine Arbeit, deine alltägliche Arbeit, die verknüpft Immunologie, Virus Ökologie und Virologie, klassische Virologie, Molekularvirologie miteinander. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus, aber vielleicht auch welche Vorteile aus dieser Interdisziplinarität?
Ich fange mal mit den Vorteilen an. Also im Prinzip, der große Vorteil, den ich daran sehe, ist, dass wir eben holistisch Fragestellungen beantworten können, wie sich Viren verbreiten und wie unser Körper dafür sorgt, dass sie sich nicht so gut verbreiten, ohne dass man irgendwie nur einen Teil der Kette sich anguckt. Also wir wollen eigentlich verstehen, wie wird das Virus ausgeatmet, wie überlebt es, während es in der Luft ist, oder wie überlebt es, wenn es in Körperflüssigkeiten auf irgendeiner Oberfläche existiert, und was macht es dann mit dem neuen Wirt, wenn es dann praktisch den Zyklus beendet. Und ich glaube, da ist wirklich der große Vorteil, dass, wenn man all diese Disziplinen zusammenbringt, wir mechanistisch diesen Komplettprozess verstehen können und wie der Komplettprozess am Ende vom Anfang abhängt. Der Nachteil ist, dass es das natürlich nicht als Studiengang gibt und entsprechend es natürlich schwierig ist, Leute zu rekrutieren, die vielleicht schon Vorwissen in allen Gebieten haben. Also es gibt es halt einfach nicht, weil niemand so ausgebildet ist. Also es ist natürlich auch schwierig, sich das komplette Wissen anzueignen und die Expertise. Und natürlich dann auch zu versuchen, innerhalb der Gruppe kohärent diese drei verschiedenen Komponenten so zusammenzufügen, dass alle von allem irgendwie was verstehen.
Okay, also es ist auch sehr viel Koordinationsarbeit wahrscheinlich und Kommunikationsarbeit, ne? Mhm. Was können wir denn von deiner Forschung an Mpox für andere Viren und auch für die Zukunft vielleicht lernen?
Ich würde sagen, vielleicht zwei große Dinge. Einmal, dass es trügerisch oder fehlerhaft ist, Sachen einfach zur Seite fallen zu lassen. Also Mpox war im Prinzip für Jahre lang eigentlich nur so ein Surrogat für die menschlichen Pocken und wurde im Prinzip auch nur ein bisschen vernachlässigt von ein paar Laboren weiter erforscht. Die haben auch richtig gute Arbeit geleistet, aber weil es im Prinzip gesellschaftlich vernachlässigt wurde, wurde vielleicht die Forschungsergebnisse von den Laboren auch nicht so hoch gehalten, wie das vielleicht notwendig gewesen wäre. Ich denke also, wir können davon lernen, dass es wichtig ist, auch langfristig und robust an Sachen weiterzuarbeiten, auch wenn die vielleicht gerade nicht die Hot Topics sind. Und zweitens können wir, denke ich, daraus lernen, dass man sowohl in vitro als auch in vivo sich der Situation anpassen muss in seinen Forschungsfragen und dem Vorgehen und da wirklich auch versuchen muss zu optimieren. Also vielleicht nicht das Modell zu nehmen, was man seit 30 Jahren genommen hat, wenn man gesehen hat, okay, in der menschlichen Population sehen wir jetzt aber was anderes. Also plötzlich ist dieses Virus stärker zu übertragen. Aber ist es jetzt wirklich stärker zu übertragen, weil das Virus selber stärker sich übertragen lässt, oder machen wir als Menschen irgendwas anderes? Und ich glaube, da lernen wir aus meiner Forschung, dass man sich adaptieren muss an die tatsächliche Jetzt-Situation, um auch irgendwie zu gucken, dass die Forschungsergebnisse relevant sind für das, was momentan passiert.
Du hast ja während der SARS-CoV-2-Pandemie an dringenden Fragen gearbeitet, die auch die öffentliche Gesundheit betreffen, also brandaktuell. Wie siehst du da die Verbindung zwischen der Grundlagenforschung, die du ja machst, und gleichzeitig aber eben dieser schnellen Reaktion auf solche Gesundheitskrisen?
Also ich glaube, da kommen wir wieder auf das zurück, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es total wichtig ist, eine solide Struktur zu haben, die im Prinzip sich der Grundlagenforschung gewidmet hat, weil man eigentlich sonst überhaupt nicht erwarten kann, dass in einer Woche irgendein Experiment gemacht wird, was dann in der nächsten Woche schon in der Öffentlichkeit angekommen ist und von der Politik umgesetzt werden kann. Ich meine, dafür muss man Vertrauen aufbauen und auch getestete und sich bewiesene Strukturen haben, von denen man genau weiß, okay, wenn jetzt ein Labor an dem Virus arbeitet, dann kann ich genau vertrauen, dass das, was da rauskommt, auch richtig ist und wichtig ist. Und ich glaube, dafür ist es eben notwendig, dass man Labore hat, die sich verschiedenen Virusfamilien widmen und da die Grundlagenforschung betreiben. Und es gibt im Prinzip von der WHO so eine Art Blueprint-Plan, wo man sehen kann, welche Prototyp-Viren zu welcher Familie gehören. Und so kann man eben Expertise aufbauen. Genau, also wenn man jetzt überlegt, dass Labore schon seit Jahrzehnten an Coronaviren geforscht haben, die haben vielleicht nicht an SARS-2 geforscht, weil es das nicht gab in der Form. Aber die ganzen Materialien, die ganzen Essays und so weiter können dann im Prinzip sehr schnell auf das neue Virus angewandt werden. Ansonsten würde ich sagen, Grundlagenforschung ist immer so ein bisschen schwierig. Also das, was ich mache, ist schon so ein bisschen angewandte Grundlagenforschung, weil ich mich von Fragen der öffentlichen Relevanz inspirieren lasse. Ich würde jetzt nicht Transmission studieren, wenn mir das egal wäre, was eigentlich momentan mit dem Virus passiert. Und ich meine, das muss halt auch tagesaktuell zum Teil angepasst werden, was man jetzt während der Corona-Pandemie gesehen hat. Von daher ist es schon Grundlagenforschung in dem Sinne, dass ich versuche, das Virus zu verstehen und wie es grundlegend funktioniert. Aber die Fragen sind inspiriert von tagesaktuellen Problemen, die wir jetzt gerade als Bevölkerung haben. Und in dem Sinne zurückgehend ist es aber sehr schwierig, diese tagesaktuelle Forschung dann in das zu übertragen, was die Gesellschaft tatsächlich sieht. Ich meine, wenn man sich Lehrbücher anguckt, die hängen vielleicht 10 Jahre hinterher und das, was in der Schule ankommt, dann irgendwie 20 oder so. meine, übertrieben gesehen. Mhm. Aber es gab ja während der Pandemie diesen Rush of Bioarchive mit dem Unverständnis dafür, dass es Preprints sind, die noch nicht peer-reviewed sind. Und dann haben wir wieder das Problem zwischen dem, was jetzt gerade tatsächlich Forscher publizieren und ob das wahr ist und echt und solide und dem, ob man jetzt als Öffentlichkeit schon sagen kann, ja, das nehmen wir jetzt als Wahrheit so hin und verändern unser Verhalten deswegen.
Ja, da kommst du zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Auch ja mein täglich Brot, aber eben auch was glaube ich, für Forscher und Forscherinnen immer wieder frustrierend sein kann. Also wie können wir denn, also auf der einen Seite natürlich auf als Gesellschaft besser auf künftige Pandemien, die es ja geben wird, muss man einfach mal so sagen, vorbereitet sein. Und vor allem, welche Rolle spielt dabei auch Wissenschaftskommunikation?
Ja, im Prinzip gibt es da eine ganz einfache Antwort und es gibt die viel schwierigere Antwort. Ich meine, die einfache Antwort ist so ein bisschen, wir werden die Pandemie nicht verhindern können. Weil ich meine, das Wunschdenken ist im Prinzip, dass man den Spillover erkennt, bevor der Spillover stattgefunden hat. Und das zu vermeiden ist, weiß ich nicht, so ein Goal in the Sky, von dem ich mich fragen würde, ob das jemals umsetzbar ist.
Klingt auch ein bisschen unlogisch.
Auf der anderen Seite, wenn wir die Pandemie schon haben, dann müssen wir irgendwie damit klarkommen. Und ich glaube, dann ist vielleicht eher die Frage, wie können wir als Gesellschaft besser damit klarkommen, dass der Schaden für das Individuum und der Schaden für die Gesellschaft geringer ist. Hm. Und da würde ich sagen, können wir vielleicht daraus lernen, dass die Mitigationsstrategien optimiert werden müssen, dass sie eben diesen Schaden minimieren.
Hm. Willst du auch noch die schwierige Antwort versuchen?
Ja, genau. Die schwierige Antwort ist, dass wir während der letzten Pandemien und auch eben gerade, weil ständig jetzt neue Sachen auftauchen und wir jetzt nicht wissen, wie wichtig ist es, die Mpox-Pandemie, kommt vielleicht doch nächstes Jahr ein Influenza. Ich meine, wir haben jetzt Mpox, wir haben Influenza in den Rindern in den USA, wir haben gegebenenfalls undiagnostizierte Fälle in Land XY. Ich meine, die WHO bereitet sich ja auf Disease X vor und keiner weiß so recht, was es werden soll.
Mhm.
Also, dann weiß auch keiner so recht, was der Blueprint sein soll, um die Pandemie zu verhindern. Also grob gesehen kannst du jeden Affenpockenforscher oder Pockenforscher fragen, wie kann ich denn einen Pockenausbruch verhindern? Der wird dir sagen, ja, du musst die Leute halt voneinander fernhalten und gut ist. Die Umsetzung dieses, wie ich die Leute voneinander fernhalte, ist dann tatsächlich das Problem dahinter.
Mhm.
Und da würde ich sagen, ist es halt das Problem der Wissenschaftskommunikation, dass wir als Forschungsgemeinschaft das Vertrauen größerer Teile der Bevölkerung verloren haben. Und zwar auch deshalb, weil der Informationsfluss vielleicht gefiltert wurde in einer Art und Weise, die Leute nicht nachvollziehen können, nicht genau verstehen, wie die wissenschaftliche Publikationswelt eigentlich aussieht und was dahinter steckt. Und dass es normalerweise vielleicht ein ganzes Jahr dauert, bis ein Paper tatsächlich publiziert ist. Und so lange kann man dann halt während der Pandemie nicht warten. Und ich glaube, da kann man Arbeit dran leisten, dass man der Gesellschaft erklärt, wie Forschung funktioniert, was Forschungsergebnisse bedeuten und wie man die interpretieren kann. Und ich denke, wenn man da Leute befähigt, sich selbst das Gefühl zu geben, sie können das jetzt. Und zwar nicht nur das Gefühl zu haben, sie können das jetzt, sondern es auch wirklich können.
Mm.
Ich glaube, dann wäre uns als Gesellschaft auch mehr geholfen.
Ich nehme das mal als Auftrag mit und gebe mir größte Mühe.
Danke.
Wie bist du denn eigentlich zu deinem Forschungsthema gekommen? Ich finde es super, super spannend, aber du hast ja deinen eigenen Weg da gemacht.
Ja, ich glaube, so die richtig, richtig banale Antwort ist, dass meine Eltern Bücher im Wohnzimmer stehen hatten, so wie Hot Zone. Mhm. Und ich die als Kind gelesen habe und mir gedacht habe, mein Gott, ist das nicht spannend, als Virologe irgendwie zu arbeiten. So 20 Jahre später komme ich jetzt zu dem Ergebnis und denke mir so, ich kenne nämlich jetzt manche Leute, die da in den Büchern vorgekommen sind als Charaktere. Mhm. Und denke mir so, okay, gut, da wurde jetzt auch ein bisschen Freiraum genommen in der Interpretation, wie sowas dann tatsächlich stattfindet. Aber ja, es hat mich inspiriert, in die Infektionsforschung zu gehen. Und dann bin ich so ein bisschen durch verschiedene Stationen durchgeschaukelt und hauptsächlich bin ich in der Tropenmedizin hängen geblieben und da hängt auch mein Herz dran, weil ich Zoonosen tatsächlich sehr spannend finde. Mhm. Und ich finde sie deshalb spannend, weil die viele davon verschiedene Expositionswege haben und das Krankheitsbild sich ändert, je nachdem, ob man das jetzt eingeatmet hat, ob man das gegessen hat oder ob man es über die Haut aufgenommen hat. Und das fand ich einfach kategorisch spannend, weil ich das super interessant finde, warum jetzt ein Virus sich anders im Wirt auslebt und der Wirt anders damit umgeht, je nachdem, wie er das Virus zum ersten Mal zu gesehen bekommt. Und ja, dann habe ich im Prinzip ein paar Stationen durchlaufen, von klassischer Virologie über Immunologie und am Ende Virusökologie und habe das irgendwie mit einer Schnur zusammengeschnürt.
Ja, und jetzt deine eigene Forschungsgruppe sozusagen.
Genau.
Wahnsinn. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr beeindruckend. Gibt es denn einen Ratschlag, den du Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern in deinem Feld, was jetzt ein relativ neues ist, geben kannst?
Ja, ich glaube, die Antwort in meinem Feld wäre so ein bisschen schwierig, weil du, wie du gerade gesagt hast, ist relativ neu. Ich nehme es mal als Frage in der Virusimmunologie oder Immunologie und Virologie groß gesehen. Ich glaube, es ist wichtig, so das zu finden, was einen wirklich begeistert. Mhm. Also ich habe wirklich jahrelang Immunologie als Student gehasst und mir gedacht, da arbeite ich niemals drin. Bis ich praktisch die Nische gefunden habe, wo ich mir dachte, aber es ist ja eigentlich total spannend, die Immunantworten zu sehen, wenn ich genau diese Frage stelle. Und ich glaube, das wäre so der Rat. Wenn man die Frage findet, die einen tatsächlich interessiert, dann glaube ich, kann man auch super an dem Forschungsfeld arbeiten und da mit Elan jeden Tag irgendwie rangehen.
Ich glaube, damit hast du schon mal vielen jetzt hier geholfen. Aber als junge Forscherin, generell als Forscherin, aber auch, vor allem, wenn man sich da noch vielleicht auch ein bisschen etablieren muss, gerade bei den Älteren, man weiß ja mal nicht, wirst du sehr, sehr, sehr viel arbeiten, vermute ich. Hast du auch sowas wie Freizeit? Und wenn ja, wie verbringst du die?
Ich habe tatsächlich sowas wie Freizeit. Ich habe die letzten 4 Jahre in Montana gelebt und habe im Prinzip meine Freizeit outdoors verbracht. Ich bin jetzt erst recht neu in Braunschweig, deswegen muss ich hier meine Hobbys noch so ein bisschen revidieren und neu etablieren. Prinzipiell verbringe ich die mit Kajakfahren, Snowboarden, Tauchen und so weiter. Man muss sich die halt nehmen. Also ich glaube, in der Corona-Pandemie sind halt viele Wissenschaftler irgendwie gerade so am Burnout vorbeigeschrappt und dann ist vielleicht auch einigen aufgegangen, dass das keine dauerhafte Lebensweise ist. Und ich glaube, die Lektion, die ich von meinen Mentoren gelernt habe, ist work hard, play hard. Also gerade so die US-amerikanische Philosophie in dem Sinne, man arbeitet, damit man danach auch leben kann. Und man arbeitet nicht als Leben.
Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Hobbys. Und ich wünsche dir, dass du immer genug Zeit hast oder dir genug Zeit einfach nimmst, die auch weiter auszuleben. Weil ich glaube auch, das ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Hast du zum Schluss vielleicht noch einen Tipp oder so eine kleine Take-Home-Message für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man sich am besten vor Infektionen mit zoonotischen Viren schützen kann?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich meine, die meisten Leute werden wahrscheinlich gar nicht auf die initiale Begegnung mit einem Reservoirtier hoffen können, weil das ist für die meisten wahrscheinlich nicht in ihrem normalen Leben, dass sie im Dschungel im Kongo unterwegs sein werden. Mhm. Also werde ich mal den Teil ignorieren, weil da würde ich sagen, okay, wenn du halt selber in den Dschungel gehst und meinst, ich gehe jetzt auf Reservoirtiersuche, dann solltest du auch wissen, wie du dich vor dem Reservoirtier vielleicht schützen solltest. Denk mal, die Frage ist vielleicht sinnvoller zu beantworten, wenn die Zoonose schon bei Human-to-Human-Transmission angekommen ist. Mhm. Und da ist im Prinzip die Antwort eigentlich fast immer die gleiche. Man kann sich durch ganz schlichte Hygienemaßnahmen eigentlich gut schützen, die man auch anwenden würde, wenn man sich jetzt vor den Erkältungsviren schützen möchte. Hände desinfizieren, vielleicht mal eine Maske tragen, vielleicht ein bisschen Abstand halten. Ich glaube, mein Wunsch wäre vielleicht eher umgekehrt, dass jemand, der sich krank fühlt, vielleicht sich wohler mit der Idee fühlt, dass er dann auch mal zu Hause bleiben darf und es nicht erwartet wird, dass man dann trotzdem arbeiten geht.
Das nehme ich mal mit. Vielen Dank für deine Zeit und für die vielen interessanten und wichtigen Infos.
Danke dir.
Julia Port forscht daran, wie Viren sich verbreiten, und zwar vor allem zoonotische Viren.
Infekt ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock. Ich bin Julia Demann und in der nächsten Folge spreche ich mit Professor Martin Korte darüber, welchen Einfluss Infektionen auf unser Gehirn haben können.